Ich freue mich, dass heute doch eine ganze Menge hier sind. Manches Mal sage ich mir, wir haben noch ein bisschen Platz frei hier. Heute klinge ich sehr hallig. Ich möchte mit euch einen Bibelvers lesen, von dem ich ausgehe, dass er sehr bekannt ist, vielleicht sogar auswendig bekannt. Und zwar finden wir ihn im Psalm 23, dort die Verse 1 bis 6. Und es ist ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte nochmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese mächtigen Worte, die David gesprochen hat, als ein Zeugnis seiner Lebenserfahrung mit dir. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Geist auch diese altbekannten Worte in neuer Weise in uns lebendig machst und uns hineinnimmst auch in deine Gedanken, in dein Herz. So rede du zu jedem Einzelnen hier und sprich du in unser Leben hinein. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen. Ich möchte meine Predigt gliedern in eigentlich 5 Teile, aber ich glaube, die werde ich nicht schaffen. Deswegen nur in 3 Teile. Jetzt klinge ich so ein bisschen dumpf. Und zwar der erste Punkt, möchte ich über das Vertrauen auf den guten Hirten sprechen. Im zweiten über geistliche Erneuerung und Führung. Und im dritten über das Vertrauen in dunklen Zeiten. Der Punkt 1, über das Vertrauen auf den guten Hirten möchte ich sprechen. Und das sind die Verse 1 und 2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich möchte mal fragen, wer von euch mag eigentlich Schafe? Warum? Die sind knuddelig. Ja, in der Tat, die sind knuddelig. Die können auch schon mal ganz schön verfilzt sein, ne? Also wenn die so nicht geschoren sind, da ist schon ordentlich Aule dran. Ich finde, die stinken. Ja? Ich weiß auch nicht, wofür die so richtig gut sind, außer Wolle. Im Norden weiß ich doch, die laufen auf den Deichen rum. Die trampeln dort die Deiche fest. Die sind so Deichbefestiger. Und die schmecken gut. Aber nicht jeder mag sie. Aber diese Schafe und die Bibel spricht, oder die Bibel spricht von diesen Schafen und hat dort ein Bild, was international verstanden wird. Der David, der, wisst ihr, wie viele Brüder David hatte? Er hatte 7 Brüder und er war der 8., der Jüngste. Als Jüngster ist man nicht der Erste, ne? Das ist so das Nesthäkchen. Und er hatte eine besondere Aufgabe in der Familie gehabt. Wisst ihr das, welche er hatte? Schafhirte. Es war der angesehenste Beruf, den man sich so vorstellen kann. Das ist damals so und auch heute so. Schafhirte. Wow. Nein, in Wahrheit, es war der Job für die soziale Unterschicht. Da hat man die hingeschickt, von denen man glaubte, das schaffen sie noch. Es war weder eine angesehene noch eine einflussreiche Stellung. Es war eher so ein Dienst für den Jüngsten, für die Diener. Und die Hirten, die lebten auch abseits von den Siedlungen. Die sind nachts bei den Schafen geblieben. Die konnten sich nicht waschen. Irgendwann rochen die mindestens genauso wie die Schafe. Oder noch schlimmer. Ja, und die waren häufig auch ungebildet. Es waren einfache Leute gewesen. Und die Arbeit war anstrengend gewesen und außerdem war sie gefährlich. weil es gab so ein paar wilde Tiere, die mochten gerne Schaffleisch. Und die sind nachts meistens dann über die Herden hergefallen. Das war der Job eines Hirten gewesen. Und der David hat das hautnah erlebt als junger Mensch. Wir waren übrigens, ich war mit meiner Frau zusammen in diesem Jahr in der Lüneburger Heide. Das ist im Norddeutschland. Und meine Frau sagte, ich möchte da unbedingt hin, möchte mal endlich nochmal eine Kutschfahrt machen durch die Lüneburger Heide. Und das haben wir auch gemacht. Es war früher ein wirklich verarmter Landstrich. Der ist recht karg. Da wächst nicht viel, außer diese Heide. Und weißt du, was es da noch gibt? Ja, Schafe würden das Zeug nicht wirklich vertragen. Heidschnucken. Das ist so eine etwas härtere Schafsorte. Die kommen auch mit weniger klar. Die sind genügsam an der Stelle. Und dort sind wir dann durchgegangen. Aber dort sagt er dann auch derjenige, der Kutscher war immer, hier mittlerweile gibt es auch Wölfe. Und hier bleibt keine Heidschnucke, obwohl die etwas widerstandsfähiger sind als die Schafe. Hier bleibt keine Heidschnucke abends alleine hier in der Heide. Irgendwann kommt der Wolf und wenn der die erwischt, dann macht er mit denen, dann macht er ein Blutbad, richtet er an unter denen. Und so sagt er, jeder Hirte, der hat auch einen Hirtenhund dabei. Ein bisschen vom Charakter, was ein Hirtenhund ist. Ja, das ist eigentlich, ist das ein richtig kräftiger Bursche. Der hat vielleicht auch sogar ein großes Fell, in seiner Seele eigentlich ein grundsätzlich liebevolles Tier, es sei denn, jemand kommt der Herde zu nah. Weil die Schafe sind sein, die muss er verteidigen. Und dann geht der quasi auf den, der sich dort dem Schafen nähert, los. Und der David gebraucht quasi dieses Bild und ihm war vollkommen klar, wovon er hier spricht, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte, weil er sagt, Das habe ich quasi live gesehen, was das bedeutet. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Übrigens, ich hörte mal die Geschichte eines Hirten. Und es ist interessant. Er sagt, er sprach mit einem Pastor. Und der Pastor sagte immer, wir sind ja eigentlich so, wir sind ja Berufskollegen. Ne? Wir sind ja auch von Dienst wegen Herr Hirten und du auch. Erzähl mir doch mal, was hat das mit deinen Schafen so auf sich? Und dann sagt er, ja, was ist sonderbar? Sagt ich, hol die jeden Morgen aus dem Stall ab und dann muss ich vorangehen. Und zwar zu dem Wasser, was da eine Weile weg ist. Die Schafe, die sehen nicht so gut, die riechen auch nicht so gut. Und er sagt, die würden den Weg niemals alleine finden. Wie sagt er, du gehst doch mit denen jeden Tag diesen Weg. Ja, stimmt, aber die würden den Weg niemals alleine finden. Die sind ballerballer oder blöd oder die haben einfach keinen Orientierungssinn. Das sind Schafe. Und Schafe ohne Hirten, die sind hilflos. Die Schafe haben keine natürlichen Abwehrwerkzeuge, die haben keine Hörner und dergleichen, mit denen sie sich quasi verteidigen könnte. Und die Schafe, die keinen Hirten haben, die verirren sich. Die verlaufen sich, die sind hoffnungslos quasi auch der Situation, der Gegebenheit ausgesetzt, in der sie sind. Im Jesaja 53, Vers 6, da steht etwas, was ich einmal vorlesen möchte. Und die Bibel gebraucht ja nicht nur das Bild eben halt von den Hirten, sondern auch von den Schafen. Und dort sagt der Prophet Jesaja etwas, was mich im Zusammenhang auch mit diesem Vers aus dem Psalm angesprochen hat. Dort steht, wie Schafe irrten sie alle umher. Ein jeder von uns wandte sich seinen eigenen Wegen zu. Es ist leicht, dass ich über Schafe spreche und sage, die sind ja dusselig. Aber in gleicher Weise gilt es auch, und das macht die Bibel, sie redet auch zu unserem Leben. Ich möchte mal fragen, bist du auf der Suche nach dem Leben und nach frischem Wasser? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da gab es zwei Brüder, waren beim Vater. Der eine war auf der Suche nach dem Leben. Er sagte, Vater, gib mir dein Erbe, mein Teil. Er hat ihm richtig Geld gegeben, der Vater war reich. Der Sohn ging los in ein fremdes Land. Er war auf der Suche nach dem Leben, er brachte seinen Gewinn mit Dirnen um. Er hat im fremden Land das getan, wonach ihm der Kopf stand. Irgendwann war die Kohle alle, die Freunde weg. Wisst ihr, wo er gelandet ist? Er ist bei den Schweinen gelandet. Er ist noch tiefer gelandet als die Schafe, wenn man so will. Er ist bei den Schweinen gelandet. Auf der Suche nach dem Leben bei den Schweinen gelandet. Ich weiß nicht, wonach auch du in deinem Leben auf der Suche bist. Wovon träumst du nachts? Vielleicht mal von deiner schönen Nachbarin, mit ihr mal eine Nacht zu verbringen? Von dem Gewinn des Lottos? Endlich sich die Träume zu erfüllen, von denen ich schon lange träume, von der Familie, von dem Glück, von guten Reisen. Ich weiß nicht, wovon du träumst. Ich glaube, wir alle Menschen träumen. Denn wir alle haben Hunger. Wir alle haben Hunger und Durst nach Leben. Wer hier sitzt und sagt, das stimmt nicht, stimmt. Wir alle haben Hunger und Durst nach Leben und wir alle sind auf der Suche. Ein jeder, ob er es jetzt hier zugibt oder nicht, jeder Mensch ist auf der Suche nach Leben. Das ist in uns drin. Und in dem Ganzen führt uns leider aber auch häufig unser Weg in dunkle Bereiche. Da gibt es so viele, die haben zerbrochene Träume. Sind die Träume zerbrochen? Ich sehe das hautnah in meiner Nachbarschaft. Die Familie zerbricht. Es blutet dir im Herz, wie aus Liebe Hass wird. Wie der Besitz unter den Hammer kommt. Die Kinder leiden. Zerbrochene Träume. Wir wollten doch nur. Und am Ende bleibt nur Angst zurück, weil man sich vielleicht seinem Glück unredlich versuchte zu nähern. Hat Dinge gemacht, die krumm gelaufen sind. Menschen Angst haben, dabei entdeckt zu werden, vielleicht bei der nächsten Steuer. Es gibt so viele Menschen, die auch infolgedessen in Mangel hineingekommen sind, in einen existenziellen Mangel auch ihres Lebens. Depressionen, sind in Sünden und Abhängigkeiten gelandet, in Unfrieden. Die Bibel ist da ziemlich klar und sagt, jeder, wir haben gerade gelesen, jeder, der seinen Weg sucht nach dem Leben und nicht dem guten Hirten folgt und nicht Gott folgt und ihn sucht, der landet zwangsläufig im Irrweg. Zwangsläufig. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich an der Stelle. Und Jesus, der gute Hirte, erwartet, dass wir umkehren. Er wartet darauf, dass wir umkehren. Und du magst noch so tief gefallen sein. Hast noch so viele Dinge in deinem Leben getan, für die du dich heute schämst. Aber du darfst umkehren. Jesus ist der gute Hirte. Das sagt hier auch der David ganz deutlich. Was mir auffällt, was mich betrübt, ich beobachte auch viele Christen, die beim Vater sind, die auch Jesus als den guten Hirten kennen und auch seine Stimme hören, aber ihnen scheinbar trotzdem ein Hunger noch innewohnt nach einem anderen Leben. Was meine ich damit? Das sind Christen, die ich beobachte, denen ist es egal, ob sie im Gottesdienst sind. Wir haben doch ihr Wohnmobil und reisen doch gerne durch die Gegend, wollen doch auch was vom Leben genießen. Und so kommt, obwohl sie eigentlich den Hirten kennen und im Hause des Vaters sind, aber in ihnen irgendwas ist nicht, es hat immer noch Hunger und ist nicht satt geworden. Die Bibel sagt uns mal deutlich, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht von dem frischen Wasser trinken und auch aus den Brunnen dieser Welt trinken und wir sind dann gesund. Sondern an der Stelle, wenn wir uns verlaufen haben, dann gibt es nur eins, dann schrei nach dem guten Hirten. Das Schaf findet den Weg nicht allein zurück, aber es kann, wenn es die Stimme des Hirten hört, kann dann meckern und mähen und der Hirte wird es, wenn er auf der Suche ist und in der Nähe ist, auch finden. Ich finde es eine tiefe Botschaft. Der Herr ist mein Hirte. Ja, das gilt für die, die Jesus folgen. Aber für die, die vielleicht abgewichen sind von ihm, möchte ich dir sagen, Jesus sucht dich. Jesus sucht die verlorenen Schafe. Und er sieht auch, dass es dir nicht gut geht und dass dein Hunger in deinem Leben noch nicht gestillt ist. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Schafe, sie finden von alleine kein Wasser. Schafe sind nicht wie Ziegen oder Wildtiere, die selbstständig Futter suchen können, sondern es ist die Aufgabe eines Hirten, sie auf eine grüne Aue mit frischem Wasser zu führen. Sonst verdursten sie. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie gesund auch und wie wichtig es ist, dass wir gesund uns ernähren. Ganz normal, also dass du nicht nur Fast Food und Sachen, die nicht gesund sind, eben halt in dich reinstopfst, sondern dass du eine gesunde Ernährung pflegst. Dazu gehört Fleisch, dazu gehört Gemüse, Nudeln, alles, was eben halt auch gesund ist an der Stelle. Ansonsten werden wir krank. Aber Schafe, die keinen Hirten haben, die verhungern. Oder die stehen in der Gefahr zu verhungern. Und ich weiß nicht, ich habe noch nicht so häufig Hunger gehabt. Oder wenn ich von Hunger rede, dann lachen die, die wirklich Hunger kennen. Weil wenn du Hunger hast in deinem Leben, dann hast du nichts anderes mehr im Kopf. Hunger ist, sagt man, schlimmer wie Heimweh. Und Heimweh ist schon schlimm. Habe ich mir sagen lassen, habe ich zum Glück nicht so häufig gehabt. Aber es ist dann der Hunger des Lebens, wenn Schafe keinen Hirten haben, auf der Suche nach dem, was stillt meinen Hunger, was sie dazu bringt, dass sie Dinge essen, die nicht gesund sind. Es gibt so viele, die sich ihren Magen verdorben haben auch, geistlich gesehen, haben verbotene Früchte gegessen. Es gibt übrigens in der Bibel ein Bild, nicht ein Bild, sondern eine Geschichte, auf den ersten Kapiteln des Moses. Dort hat Gott dem Adam und der Eva gesagt, es gibt hier, du kannst von jedem Baum essen. Aber es gibt hier einen Baum, da darfst du nicht von essen. Und es sind gerade diese verbotenen Früchte, die reizen und die schmecken offenbar am besten. Und so war das auch in dem Paradies gewesen, dass sich beide verführen ließen, von dieser Frucht zu essen mit fatalen Konsequenzen. Wenn Menschen auf der Suche nach Leben, weil sie nicht geführt sind, alles Mögliche in sich reinstopfen, dann hat das fatale Konsequenzen. Es kostet ihnen am Ende auch ihr geistliches Leben. Jesus sagt an der Stelle, und das möchte ich uns deutlich sagen, als der Hirte, sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte uns deutlich sagen, wenn wir von diesem Brot essen, dann kommt das auch in unserem Leben zum Vorschein, was danach folgt. Nur wer davon isst, das ist das einzig wahre Brot, der wird leben in Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Wenn du Hunger hast nach Leben. Ja, ich will dir nicht sagen, du darfst dein Wochenende nicht genießen. Das ist auch Quatsch, natürlich. Aber wenn du das sagst, das ist mein einziges Lebensziel, dass ich meine Wochenende genieße, Party mache und alles auskoste, was das Leben bringt, du wirst nicht satt werden. Das, was wir Menschen brauchen, was in uns hinein quasi muss, ist Jesus. Wir müssen Jesus in unserem Leben haben, ihn als das lebendige Brot in unserem Leben aufnehmen, dann werden wir satt werden. Und dieses Brot, es wird so nahrhaft sein, dass es bis in Ewigkeit reicht. Wir werden nicht mehr Hunger haben. Das ist wunderbar. Schafe, die keinen Hirten haben, sie sind zudem schutzlos, auch ihren Feinden ausgeliefert, denn sie haben keine natürlichen Verteidigungswaffen. Wenn ein Wolf kommt, ich habe solche Bilder, Berichte mal gehört, die werden nicht bebildert, weil es zu schrecklich ist. Aber wenn ein Wolf nachts in einen Schafstall eindringt, dann richtet er ein entsetzliches Blutbad an. Da bleibt nichts mehr am Leben. Da sind Tiere zerrissen. Das ist schrecklich, das anzusehen. Und hier die selbst Schafsbesitzer sind, wir haben ja gerade Diskussionen in unserem Land, wie sollen wir mit den Wölfen, die dann mehr werden, umgehen. Ich kann gut nachvollziehen, dass sie sagen, wer schützt meine Herde? Was nützt es mir, wenn ich Geld dafür bekomme, für die Gerissenen? Wenn ich den Schafstall morgen sehe, was da angerichtet worden sind. Das ist die Realität, die wir hier beobachten können. Aber es ist auch eine geistliche Realität. Es ist eine geistliche Realität, wenn Schafe keinen Hirten haben, sind sie schutzlos ausgeliefert. Und glaubt mal nicht, ja, dass da draußen nur alles freundliche Leute sind. Glaubt man nicht, dass der Feind es gut mit dir meint. Und wie viele Menschen sind am Ende innerlich fertig? Die haben alles auf ihren Beruf gesetzt, ihre Karriere, ihre Zeit geopfert, ihre Familie, ihre Gesundheit, den Job geopfert, sind inwendig am Ende kaputt. Wie viele, die auch gerade in dieser Schutzlosigkeit sich Dingen anvertrauen, die nicht gesund sind. Ich hörte in der Lehman-Krise, selbst aus unserer Gemeinde, jemand sagt, wir hatten ein bisschen Geld gehabt, haben das hier diesen Spekulanten gegeben, die uns 8 oder 9% Rendite versprochen haben. Wir haben alles verloren. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er tut vielleicht so, dass er gut ist. Er kommt vielleicht auch als ein, sieht aus wie ein Lamm, ist aber in Wahrheit ein Wolf im Schafspelz. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht, wen er reißen kann. Das ist sein Hauptziel. Und es gibt allzu viele, die ihm einfach auch zum Opfer fallen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wenn du mein Schaf bist, dann werde ich mich darum kümmern, dass du geschützt wirst. Es ist aber auch wichtig, dass an der Stelle wir auch mal schauen, ist Jesus wirklich mein und dein guter Hirte? Das ist eine Willensentscheidung. Ich muss sagen, ja, ich möchte, dass Jesus mein guter Hirte ist. Ich möchte euch mal ganz, ganz kurz auch was über Hirten erzählen. Beziehungsweise ich fange erstmal an, was für ein Hirte Jesus ist. Jesus ist ein Hirte, der sagt, wenn es denen gut geht und es ist nur ein Schaf verloren, dann lasse ich die 99 dort, wo sie sind und ich kümmere mich um das eine Schaf. Das ist Jesus als Hirte, wie er seine Aufgabe und seine Liebe wahrnimmt. Und wenn er es findet, wisst ihr, was er dann macht? Dann rettet er es. Wenn es verfangen sich hat im Dornbusch, er nimmt es in seine Arme, er trägt es auf seine Schultern zurück zur Herde. Er bringt es zurück zur Herde. Da gehört ein Schaf hin. Ich gehe mal davon aus, ich schließe mich da nicht aus. Jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal verschiedenen Hirten auch in seinem Leben begegnet. Oder ihnen hinterhergelaufen. Es gibt Hirten, die sind, um es mal zu komprimieren, nur an 3 Dingen interessiert. Im Grunde genommen bist du ihnen persönlich vollkommen egal. Sie wollen deine Wolle, sie wollen deinen Nachwuchs und sie wollen dein Fleisch. Solche Hirten gibt es zuhauf. Die wollen deine Wolle, die wollen deinen Nachwuchs, sie wollen dein Fleisch. Du selbst bist ihnen eigentlich vollkommen egal. Solche Hirten gibt es. Und wenn du nichts mehr nützt, dann kannst du bitteschön gehen. Jesus geht ganz anders um mit Schafen. Es gibt die eigennützigen und die faulen Hirten, die kümmern sich nicht wirklich um die Herde. Und ich möchte auch gerade ihr und uns allen immer das wieder nochmal deutlich sagen. Es gibt so viele Hirten, die sagen, folge mir nach. Du kannst das Internet einstellen. Du kannst dir die Dinge anhören, so viele, die sagen, folge mir nach, meiner Meinung. Hör genau hin. Ich sage deutlich, jeder Hirte, der dich von Jesus wegführt, ja, ist ein falscher Hirte. Jeder, der sagt, folge du mir nach, er will am Ende deine Wolle, dein Fleisch und deine Kinder. Das ist meine deutliche Meinung an der Stelle. Es gibt den Mietling, das ist der dann, wenn der Wolf kommt, dich im Stich lässt, bleibst alleine zurück, verlässt die Schafe und flieht, der Wolf stürzt sich auf sie und zerstreut sie. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Herde einzusetzen und er sorgt sich um jedes Schaf. Weißt du, dass Jesus sich um dich und mich sorgt? Er sorgt sich um dich. Sagt, welchen Weg gehst du? Wovon isst du? Bist du gesund? Bist du in der Nähe seiner Herde? Der Herr ist mein Hirte, sagt der David. Und er hat schon in ganz jungen Jahren sein Leben auch in die Hand Gottes gelegt. Aber dass er diesen Satz sagt, der Herr ist mein Hirte, das war die Entscheidung seines Lebens. Seine sieben Brüder, die haben vielleicht einen anderen Weg gewählt, aber er sagte, der Herr ist mein Hirte. Das ist eine klare Willensentscheidung. Und ich darf dir das sagen. Eine klare Willensentscheidung, wer dein Hirte ist, ist auch heute noch notwendig. Und schau mal bitte genau nach, wem du folgst. Wer sind deine Vorbilder? Führen sie dich zu Christus oder führen sie dich in eine andere Richtung? Folge dem Hirten, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben und nicht der, der deine Wolle sucht, der dein Geld sucht, deinen Beifall sucht, deine Klickzahlen oder was auch immer. Lass dich nicht in die Irre führen. Das ist mir so wichtig zu sagen. Heute in unserer Gesellschaft ist ja die Freiheit des Einzelnen so enorm wichtig gewesen. Jeder hat das Recht, auch für sich zu entscheiden, wem ich folge und wem nicht. Aber um uns herum, ich sage das gerade schon, gibt es unzählige Hirten, die um unser Vertrauen wirklich auf der Ambulen sind. Reflektiere dich mal selber. Ich möchte das nicht anklagend machen. Ich gucke auch manchmal in mein Leben, aber ihr alle habt vermutlich ein Smartphone, die meisten von euch. Ihr benutzt das wahrscheinlich sogar regelmäßig. Aber schaut doch mal nach, wem folgt ihr denn? Wem lauft ihr hinterher? Und schaut mal genau hin, wo führen sie euch hin? Führen sie euch zu Christus? Dann darfst du dir das gerne auch angucken. Dann führt er dich in die richtige Richtung. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann solltest du dein Abonnement vielleicht mal überdenken und aufhören, ihm zu folgen. Es gibt so viele falsche Hirten. Es gibt falsche Hirten, die sagen, du kannst Jesus Christus dienen. Das heißt aber nicht, dass du irgendwas in deinem Leben ändern musst. Sie predigen Vergebung ohne Buße. Das ist einer der aktuellsten Themen. Sie predigen auch das, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Sie versuchen das Evangelium mit dem ganzen Gender-Kram zu vermischen und sagen, auch das, Gott hat es doch geschafft, hat es doch hineingelegt. Göttliche Schöpfungsordnung spielt keine Rolle mehr. Wem folgen wir? Wovon lassen wir uns beeinflussen? In welche Richtung gehen wir? Es sind so viele falsche Hirten auf der unterwegs, die danach am Suchen sind. Wen können sie in ihre Gefolgschaft bringen? Jesaja 53, Vers 6, ich lese ich nochmal. Wir gingen alle in die Irre, sagt es dort, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Das in die Irre gehen ist eine Form der Orientierungslosigkeit. Und es ist eine Konsequenz, auch wenn wir Gott ablehnen. Ich möchte das nochmal sagen. Achte darauf, wem du folgst. Und ich lege es auch in dein Herz. Sage, ich möchte das sagen, was Paulus, was David gesagt hat. Der Herr ist mein Hirte. Ihm will ich folgen. Weil er ist der Einzige, der bereit ist und auch bereit war, sein Leben für dich zu geben an deiner Stelle. Das ist die Botschaft der Bibel. Paulus sagt, um das auch nochmal zu unterstreichen, er sagt in der Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30, denn das weiß ich, nach meinem Abschied, sagt er, werden räuberische Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht schonen. Das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Selbst aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Jesus selbst sagte in Matthäus 7, Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Das ist 2000 Jahre her, dass es geschrieben ist. Es ist heutzutage noch genauso aktuell. Ich sagte gerade nochmal, woran erkennen wir falsche Hirten? Das unterstreiche ich nochmal. Jeder, der dich nicht zu Christus bringt, sondern dich wegzieht von ihm, vielleicht redet er zunächst freundlich, und am Ende bist du derjenige, um den es sich dreht, predige ein anderes Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Und wer ist dein Hirte? Ich sage, der ist dein Hirte, dem du jetzt folgst. Der ist dein Hirte, dem du folgst. David sagte dieses wunderbare Wort, mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts und mir wird auch nichts mangeln. Das ist eine Gegenstands- oder eine Gegenwärtigkeitsbeschreibung, aber auch eine Zukunftsbeschreibung. Mir mangelt nichts. Wenn ich in mein Leben schaue, ich habe mich vor über 45 Jahren entschieden, ich sage, Jesus, ich möchte dir folgen. Auch zurückblicke in mein Leben. Ich darf das Gleiche bis heute sagen. Mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts. Er hat wirklich Wort gehalten. Ich weiß, wann immer ich auf Abwägen war, er hat mich gesucht, er hat mich festgehalten. Mir mangelt nichts. Und mir wird auch nichts mangeln. Ihm möchte ich vertrauen. Ich möchte mal zum zweiten Punkt kommen. Dort sagt der David, er erquicket meine Seele und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Erquickung ist so ein ganz alter Begriff, den findet man eigentlich so zum Thema mal einen Schluck Wasser trinken und erfrischt werden, körperlich oder auch seelisch an der Stelle. Aber das, was dort David zum Ausdruck bringt, bringt hier, ich habe die Stems-Bibel an der Stelle, bringt sie nochmal etwas anders zum Ausdruck. Dort sagt David, er gibt neues Leben mir. Er gibt neues Leben mir. Wenn du einen Schluck Wasser trinkst, weil du Durst hast, dann ist die Erfrischung recht kurzfristig. Also dann hast du nach kurzer Zeit vielleicht wieder Durst, egal was du machst. Es ist nichts Dauerhaftes an der Stelle. Aber Jesus gibt neues Leben. Was will ich damit meinen? Wer Jesus zum Hirten in seinem Leben macht, der erlebt, dass er inwendig ein neuer Mensch wird. Das ist so eine wunderbare Sache, wer ihn aufnimmt, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird erleben, er wird innerlich nicht mehr der Alte sein. Johannes 4, Vers 14 sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben mündet. Wer Jesus auflebt, er lebt nicht nur Erfrischung, er lebt eine innere Verwandlung. Ich glaube, in Wahrheit spricht es davon, von der Neugeburt unseres inneren Menschen. Das ist das, was Jesus gibt. Er gibt ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das kriegen wir nur bei Jesus Christus. Wenn er in unser Leben hineinkommt und aus dem Alten etwas Neues macht, und dann sagte Jesus auch, wer nicht von Neuem geboren wird, der wird nicht in das Reich Gottes kommen. Ich darf mal die Frage stellen, das ist eine sehr direkte Frage. Weißt du, dass du ein wiedergeborener Christ bist? Hast du diese innere neue, dieses neue Leben in deinem Leben schon mal erlebt? Und hast du auch diese geistliche Erfahrung gemacht, dass du ein neuer Mensch geworden bist? Ob wir wirklich auch neugeborene Menschen sind, ob wir wiedergeboren sind, das erleben wir daran, können wir daran festmachen, ob uns der Heilige Geist leitet. Im Übrigen, wer eine Neugeburt erlebt hat und auch Jesus als Hirte in sein Leben aufgenommen hat, der wird in seinem Leben auch das Zeugnis des Heiligen Geistes kennen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerettet. Im Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gewissheit, ich bin gerettet. Das ist das, was wir bei dem guten Hirten bekommen. Wir bekommen als Folge auch des neuen Lebens ein verändertes Leben. 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues geworden. Und wir sehen auch, ob jemand wiedergeboren ist daran, dass ihn der Geist Gottes treibt. Wir merken, dass er ein anderer Mensch geworden ist. Ich hatte vor einigen Tagen Besuch in unserem Haus, weil unser Sohn jetzt gewechselt ist in Richtung Gießen. Er hat seine Freunde eingeladen. Interessant. Dort war jemand gewesen, den kannte ich noch nicht. Er kam, er sagte zu mir, David war sein Name, ich komme aus Babylon. Da musste mir erklären, ja, sagte, ich bin dort in Ur in Chaldea geboren, im Irak. Also ich kenne das quasi. Er sagte, du möchtest nicht wissen, was ich für ein Mensch war. Er sagte, da wo ich herkomme, alle Menschen, die ich kannte, die haben von morgens bis abends geflucht. Wir waren gewalttätig. Er sagt, ich war schon in jungen Jahren permanent mit dem Gesetz in Konflikt gewesen. Wenn ich nur einen gesehen habe, habe ich ihn angeschaut und habe Streit gesucht und habe ihn auch gefunden. Er sagte, so war ich unterwegs gewesen. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Geselle war. Er war ein bisschen kräftiger. Und sagte, dann hat jemand mich mal mitgenommen in einen Gottesdienst. Und ich habe dort die Stimme des Hirten gehört. Habe gemerkt, wie verloren ich bin. Gemerkt, wie weit weg ich bin. Und ich habe gerufen, Jesus rette mich. Und sagt, er hat diese Erquickung seines inneren Menschen erlebt. Er sagt, ich bin ein neuer Mensch geworden. Heute, und ich konnte es ihm abspielen, er sagte, heute bete ich dafür, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Er ist hier bei uns in Gladbach in der Gemeinde, nicht weit weg. Ich habe ihn mal eingeladen. Ich sage, komm gerne mal vorbei. Ich würde dein Zeugnis gerne mal, dass du es selber gibst. Das ist das Kennzeichen eines neuen Lebens, wenn Jesus in einen Menschen, in das Leben eines Menschen hineinkommt. Der Alte ist nicht mehr, es ist etwas Neues geworden. Er erquicket meine Seele, sagt David. Das ist was Neues geworden in mir, das was alt ist. Es ist was Neues in mir geschaffen. Ist das nicht wunderbar? Und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist die Sehnsucht danach, nicht mehr die alten Wege zu gehen, sondern den Wegen zu folgen, die Jesus geht, ihm nachzufolgen. Ich komme zum letzten Punkt. Und zwar ist das Vertrauen auch in dunklen Zeiten. Im Vers 4 steht, sagt David, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das Ding habe ich auch mitgebracht, es ist ein Stab. Ein Stecken hätte vorne noch so einen Bogen dran an der Stelle und der hatte auch einen besonderen Sinn. Ich möchte aber anfangen als Christ und auch als derjenige, der du Jesus folgst. Du wirst in deinem Leben massive Herausforderungen haben. Das ist so. Im Alltag muss sich unser Glaube beweisen. Im Alltag, und er muss auch glaubensfest sein, er muss die Nagelprobe bestehen, unser Glaube, und er muss alltagstauglich sein. Wenn du einen Glauben hast, der nicht alltagstauglich ist, dann hat er auch keinen Wert. Der wahre Glaube an Jesus Christus, der ist alltagstauglich. Und er ist sturmerprobt. Ich weiß, wie hart ein Alltag sein kann. Und hier spricht er von einem finsteren Tal, der David. Die Arbeit, die Ehe, Familie, unsere Psyche, körperliche Gesundheit, Konflikte, finanzielle Probleme, mentale Herausforderungen, Niederlagen auch im Glaubensleben, Stillstand, Rücktritt, Rückschritte auch in der geistlichen Entwicklung. In meinem Fall kommt auch häufig der ungeheiligte Charakter dazu oder die Neigung zur Sünde. Die Neigung auch meines alten Menschen immer wieder auch in den Widerstand gegen Gott zu gehen. Es läuft nicht wie geschmiert. Und auch in meinem Glaubensleben fliegen mir häufig einfach auch die Knüppel zwischen die Beine. Jeder, der Jesus Christus zu seinem Herrn und Retter macht, der wird ab diesem Tag wissen, es gibt einen Widersacher. Und der hat es darauf abgesehen, dich und mich zu Fall zu bringen, indem er alles daran setzt, dass du deinen Glauben verlierst und dich einem anderen Hirten zuwendest. Das ist der Feind, das ist der Satan. Im Epheser 6, Vers 12 steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten der Finsternis. Das ist die Realität. Der Paulus selbst in seinem Glaubensleben, er hat einige Phasen, die er beschreibt, im 2. Korinther, kann man das nachlesen, wo er sagt, Ich war über die Maßen beschwert und ich war über meine Kraft beansprucht. Er ist am Leben verzagt, weil er wusste, er ist zum Tode verurteilt. Er ist zum Tode verurteilt worden, auch durch die Römer an der Stelle, und er wartete also auf seine Hinrichtung. Das ist ein finsterer Täler, in die auch in Paulus hineingeraten ist. Jeder Mann und jede Frau in der Bibel, von dem die Bibel berichtet, dass Gott Großes in ihrem Leben getan hat, sie sind durch finstere Täler gegangen. Durch größte Nöte. Viele haben am Ende sogar ihr Leben gelassen, um des Glaubens willen. Aber in der Not, da schrien sie zu Gott. Und David sagt und gebraucht dieses Bild: Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Stab, das ist hier so ein Stock, vielleicht eine Gehhilfe an der Stelle, die kann ein Hirte nutzen, um auch seine Schafe zu lenken. Er sagt, komm bitte mal weiter in die Mitte dahin. Da, wo du jetzt gerade bist, da ist es nicht gesund. Er kann aber auch, gerade mit dem Bogen am Ende, er kann ein Schaf, was abgestürzt ist, genau, er kann es auch vielleicht wieder so unterm Bein einfangen und hochziehen, damit es nicht ganz abstürzt. Ich möchte und habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wofür könnte dieser Stab eigentlich stehen? Was ist das? Ist das nur eine Metapher? Und ich glaube, der Stab, der hatte auch in dem Leben von dem Mose schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Es ist für mich auch das Wort Gottes. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das ist für mich das Wort Gottes. Alles, was Mose getan hat, auch mit dem Stab in der Hand, hat er getan, indem er ausgesprochen hat, was Gott gesagt hat. Am Ende sind die Plagen dort auch dadurch losgesetzt worden, aber auch mit seinem Stab hat er auch die Plagen beendet. Er hat das Meer geteilt, indem er diesen Stab genutzt hat. Und das ist die gewaltige Kraft des Wortes Gottes, die mit ihm war. Und in deinem Glaubensleben, wenn der Herr auch dein Hirte ist, möchte ich dir und mir das immer wieder neu sagen. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Es ist das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Jeden Tag. Der Vorschlag, den ich mal gehört habe, ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament, das ist die gesunde Grundnahrung, jeden Tag. Mehr geht auch, weniger bitte nicht. Nimm sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Es geht aber noch, also der Stab, aber auch der Stecken ist etwas kürzer, ist auch eine Verteidigungswaffe. Und ich möchte das in gleicher Weise auch für den Heiligen Geist benutzen, gerade wenn es um den Trost geht. Jesus hat gesagt, ich werde den Tröster zu euch schicken. Und in unserem Glaubensleben, da werden wir vor vielen Herausforderungen gestellt sein. Wir werden Gottes Wort stets brauchen. Seid sattelfest in seinem Wort, aber auch gebt dem Heiligen Geist Raum in eurem Leben. Er ist der Tröster. Er ist derjenige, der uns auch die Augen aufschließt. Er ist der gute Hirte, der zu uns reden will, auch durch sein Wort. Das ist für mich ein wunderbares Kapitel und ich bin gar nicht fertig geworden. Was David dort sagt, mein Hirte, der sich um mich kümmert, ein Hirte, der sein Leben für mich gibt. Ich bin immer wieder auch überwältigt von der Liebe, die Jesus zu mir hat, von seiner Ausdauer, die er hat, auch mit dir. Und mein Herz ist davon voll, dass ich euch sage, auch immer wieder diese Frage stellen möchte, ist Jesus auch dein guter Hirte? Folgst du ihm nach oder folgst du vielleicht falsch nach? Du darfst dich entscheiden auch für ihn, wenn du seine Stimme hörst und sagen, ich bin hier, ich bin verloren, ich bin auf Abwege geraten, ich möchte Jesus, dass du mich wieder zu dir ziehst. Vielleicht hast du Jesus seine Stimme noch nie gehört, heute zum ersten Mal. Vertraue nicht denen, die meinen, die vom Leben reden, aber am Ende andere Pläne mit dir haben. Jesus ist glaubwürdig, weil er gab sein Leben für uns, dass wir errettet werden. Das ist der gute Hirte, von dem dort auch David spricht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Das ist unser Herr und Heiland. Ich möchte das zu Ende lesen nochmal. Er erquickt meine Seele, führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen zum Gebet. Und während wir auch in dieser Gebetszeit sind, steht jetzt Jesus auch vor dir. Und du darfst ihm jetzt auch in deinem Herzen sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein guter Hirte wirst. Ich möchte dir folgen. Und ich weiß, dass du mich von ganzem Herzen lieb hast. Vielleicht hast du dich auch schon oft von seiner Herde entfernt, bist deine eigenen Wege gegangen. Kehr um. Und lass dich auch wieder zurück zur Herde führen. Du darfst Jesus einladen, aber auch Jesus auch ihn rufen, dass er dich wieder in seine Nähe nimmt und an sein Herz drückt. Und wenn du gerade in Kummer bist und in Sorgen bist, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, möchte ich dich ermutigen, dass du immer wieder sein Wort auch in die Hand nimmst. Dass du liest, was er auch in seinem Worte uns geschrieben hat. Du darfst wissen, dass du deine Sorge auf ihn werfen darfst. Du darfst wissen, dass er sagt, nichts und niemand wird mich aus deiner, kann dich aus meiner Hand reißen. Das Versprechen des guten Hirten, was Jesus dir gibt. Und wenn du eine Entscheidung treffen möchtest für ihn, dann darfst du gerne nach vorne kommen. Wenn du das mit deiner Wiedergeburt noch nicht klar hast, du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein neuer Mensch geworden bin, dann lade ich dich ein, auch gerne hier nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Dass wir gemeinsam auch zum guten Hirten kommen. Und er wird auch dein Leben neu machen. Das weiß ich gewiss. Der du Trost brauchst, du darfst Trost finden. An seinem Stecken, an seinem Stab, durch sein Wort und durch seinen guten Heiligen Geist. Wer immer es möchte, ich lade euch ein. Kommt gerne nach vorne. Wir beten miteinander. Wir laden Jesus ein in unser Leben. Amen. Amen.